Hart gecheckt wird euch präsentiert von Prechtl. Regional einkaufen und genießen. Deine Supermärkte in der Region Rosenheim.
Hart gecheckt. Der Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Präsentiert von der OVB Sportredaktion.
Servus, liebe Eishockey-Freunde. Es wird wieder hart gecheckt. Der Podcast der OVB Sportredaktion zu den Star Bulls Rosenheim in der DL2 geht auch in der Länderspielpause auf Sendung. Es ist die 79. Ausgabe. Aufgezeichnet wird am Dienstag, den 4. November. Und nachdem die Star Bulls alle im Kurzurlaub sind, den sie sich ja verdient haben nach den erfolgreichen letzten Spielen, steht die OVB Sportredaktion hier Rede und Antwort parat. Wir sprechen natürlich über das erste Saisonviertel in der DEL2, das die Star Bulls auf dem 4. Tabellenplatz sieht nach 14 Spielen. Wir sprechen darüber und mit wir ist gemeint die komplette OVB Sportredaktion. Mein Name ist Thomas Neumeier und an meiner Seite meine beiden Redakteurskollegen Marinus Obermeier. Servus Marinus.
Servus Thomas.
Und Marco Aleksic. Servus Marco.
Hi, servus.
Ja, Marco hat die letzten beiden Spiele der Star Bulls für uns, für OVB Sport verfolgt. Das waren der Auswärtssieg in Weiden mit 5:0 und das sensationelle Ergebnis 6:1 beim ersten Gastspiel seit einem Vierteljahrhundert in Düsseldorf. Und ja, Marco, gehen wir erst einmal zu den beiden Spielen. Was war denn so dein Eindruck? Warum ist es denn so gut gelaufen bei den Star Bulls?
Ja, erstmal Wahnsinnswochenende, oder? Also 11 Tore, nur ein Gegentor.
Das erste 6-Punkte-Wochenende in dieser Saison.
Das erste 6-Punkte-Wochenende und das Wochenende mit den meisten Toren auf den Seiten der Star Bulls. Also rundum gelungen, beide Spiele auswärts. Fangen wir an am Freitag in Weiden. Weiden zurzeit ein bisschen ersatzgeschwächt. 7 oder 8 Spieler müssen da verletzungsbedingt aussetzen. Deswegen, war vielleicht jetzt kein fairer Vergleich, würde ich mal sagen. Die Star Bulls haben Weiden eigentlich mehr oder weniger überrannt mit 5:0. Mhm. Und es ist dann auch einfach die Luft ausgegangen. Die Weidener hatten eine kurze Bank, war dann zum Ende raus oder drittes Drittel war dann eigentlich auch nichts mehr zu holen für die, denke ich, also aus meiner Sicht.
Ja. Marinus, ich habe trotzdem, auch wenn Weiden ersatzgeschwächt war, aber so einen dominanten Auftritt, den die Star Bulls da hingelegt haben, das muss man doch auch erst einmal schaffen.
Ja, vor allem war das ja in den letzten Wochen oder auch schon letzte Saison oft die Schwäche der Star Bulls, dass sie zwar vielleicht in Führung gehen, auch mal mit 2 Toren Vorsprung, aber es nie schaffen, so ein Spiel frühzeitig schon zu entscheiden. Es bleibt dann immer eng, im letzten Drittel zieht man sich dann wieder zurück, dann kommen die Gegner wieder. Das haben sie dieses Mal geschafft, eindrucksvoll geschafft. Mhm. Und das hat eben die letzten Jahre eigentlich schon unter Jari Parsonen immer gefehlt.
Mhm. Werbung!
Thomas, jetzt wo Länderspielpause ist und es Core-Eiszeit gibt, bleibt endlich Zeit für die schmackhaften Seiten im Leben. Und da kehrt für mich ganz klar die Tiroler Wucht beim Prechtl dazu.
Definitiv. Ab Mittwoch gibt's bei die Prechtl-Märkte wieder richtig was Gutes auf die Brotzeitplatten. Wurst und Schinken von der Dorfmetzgerei Pfluger aus Thiersee, Spezialbrote vom Bäckermeister Margreiter aus Kundl und natürlich Tiroler Bergkäse von der Stubenalm-Käserei Pfister aus Schwendt.
Und wenn man dann nur den Weißburgunder vom Weingut Hilz aus der Pfalz dazu nimmt, dann kann's ja nur eine super Mahlzeit werden.
Also, Tiroler Schmankerl zum Superpreis. Frisch und regional, aber nur bis zum Samstag. In die Prechtl-Märkte in Raubling, Braunerburg, Orbling und Feilenbach. Damit kann sie der Eishockey-Entzug am Wochenende doch besser aushalten. Bei Prechtl, da geht's mir gut.
Werbung Ende.
Ja, dann gehen wir gleich zum Düsseldorf-Spiel. Wer hätte denn das gedacht? Da spielen die Star Bulls bei den Freunden aus Düsseldorf, sagen wir mal von der Fanfreundschaft her. Und dann verteilen sie keine Geschenke als Gast noch dazu zum Jubiläum, sondern schnappen sich die ganze Geburtstagstorte gleich und essen sie alles auf. 6:1 am Ende für Rosenheim. Und du hast es ja geschrieben, die Star Bulls als Partycrasher. Marco, war es denn wirklich so?
Ja, es war eher andersrum. Also Düsseldorf hat eher die Geschenke verteilt am eigenen Geburtstag.
Wir haben die eigene Party selbst zunichte gemacht.
Schon, also das fing an gleich schon in der zweiten Minute mit dem frühen Führungstreffer für die Star Bulls. Bisschen glücklich auch, dass die Scheibe eben da vom Verteidiger direkt vor Ville Järveläinen fällt. Aber der ist da dann eiskalt. Das hat Weiden eigentlich ganz gut gemacht. Also in den Überzahlsituationen haben sie Jäveleinen immer den Platz weggenommen, haben ihn am Schießen gehindert. Die wussten genau, er ist von da gefährlich. Dann ist gleich die erste Situation in Düsseldorf, die er bekommt, von seinem Lieblingsplatz. Und da hat er unendlich Platz eigentlich fast und hat sehr lange Zeit da. Aber macht ihn dann per Direktschuss direkt rein.
Hm. Was Weiden nicht schafft, was Weiden schafft, schafft Düsseldorf nicht. Hört sich auch ein bisschen komisch an.
Naja, am Ende haben beide es nicht geschafft, die Star Wars zu schlagen.
Ja.
Also, weil die einen haben halt das geschafft, Düsseldorf, die haben vielleicht das besser gemacht als Weiden.
Hm.
Aber ich glaube, da sollte man es jetzt nicht drauf aufhängen.
Hm. Du hast geschrieben, dass das 1-0 schon entscheidend war, weil das die Richtung vorgegeben hat. Das war so für dich ein bisschen die Schlüsselszene, dieses frühe 1-0. Natürlich auch ein Schlüssel, dass es dann mit einem Doppelschlag auf 2-0 und 3-0 gegangen ist.
Ja, es ist mir auch nicht leicht gefallen, die Schlüsselszene da rauszusuchen. Also ich bin da so zwischen den beiden gesprungen. Natürlich der Doppelschlag, der war bestimmt so psychologisch auch für die Düsseldorfer so ein kleiner Schlag, aber ich denke, dass dieses frühe Tor einfach hat die Star Bulls so ein bisschen dann mit breiter Brust aufspielen lassen. Also es hat gleich quasi, so wie ich es geschrieben habe, die Richtung vorgegeben.
Mhm.
Deswegen für mich die Schlüsselszene des Spiels.
Vielleicht auch eine der Schlüsselszenen. Düsseldorf kommt auf 3-1 ran und dann fällt ja doch nochmal das 4-1 und das, glaube ich, hat ja sämtliche Hoffnung rausgenommen dann bei den Gastgebern.
Mit Sicherheit, ja.
Und dann war im wahrsten Sinne des Wortes tote Hose in Düsseldorf.
Ja.
War ja ein großes Jubiläum. Frühere Altstars waren da, frühere Meisterspieler, auch diejenigen, die Rosenheim Anfang der 90er Jahre ein bisschen geärgert haben. Und dann war es natürlich schon eine kleine Genugtuung, wenn Rosenheim jetzt diesmal die Punkte und den Sieg mitnimmt.
Ja, und auch schön zu sehen, die Düsseldorfer Fans haben dann auch gefeiert mit den Rosenheimern nach dem Spiel.
Ja.
Schöne Szenen.
Ja, ja, so ist man es mittlerweile gewohnt, dass Rosenheim und Düsseldorfer Fans miteinander feiern. Vielleicht können die einen ja irgendeinen Aufstieg des anderen am Ende der Saison feiern, aber da sind wir ja noch weit entfernt. Wir haben ja erst 14 Spieltage in dieser Saison, aber die Star Wars haben jetzt gegen Düsseldorf schon zweimal, gegen jeden anderen Gegner einmal gespielt. Wie ist denn so eure Meinung bis jetzt? Fangen wir mal mit den Leistungen der Star Bulls an. Zur Liga kommen wir nochmal später dann. Marinus, 14 Spieltage, Star Bulls auf Platz 4, genauso gerechtfertigt?
Ja, gerechtfertigt auf jeden Fall. Also wenn man sich die letzten Wochen anschaut, wie sie da gespielt haben, was für Leistungen sie gebracht haben, absolut gerechtfertigt, dass sie da stehen, wo sie stehen.
Hm.
Es war wieder das gleiche Spiel wie eigentlich letzte Saison auch. Es hat lang gedauert oder es hat 1, 2, 3, 4, 5 Spiele gedauert, bis sie da den Dreh raus hatten, bis die Mannschaft halbwegs eingespielt war, bis das System da war. Da gab es ja auch die drei Heimspiele, die nicht so liefen, wie man sich's gewünscht hätte. Aber jetzt die letzten, sagen wir mal, 6, 7 Spiele ungefähr, ist man da, wo man letzte Saison dann auch war, ungefähr zu dem Zeitpunkt. Man gewinnt die Spiele, man gewinnt auch gegen die Top-Teams der Liga. Also absolut, absolut da, wo sie stehen sollen und auch stehen können.
Marco.
Ja, mit der einen Besonderheit, dass man letztes Jahr vor der Länderspielpause das letzte Spiel verloren hat. Das hat man jetzt gewonnen. Jetzt steht eine 5-Spiele-Siegesserie zu Buche. Jetzt ist man nur noch ein Spiel von der Rekordsiegesserie seit dem Wiederaufstieg entfernt. Das war letztes Jahr.
Das waren letztes Jahr, das waren 6 Siege. Genau. Geendet damals mit dem, wer kann sich nicht daran erinnern, 1-0 Shutout-Erfolg gegen Landshut. Und ja, mal schauen, ob die Star Wars dann nach der Länderspielpause daran anknüpfen können und vielleicht diese Siegesserie eben zu einem neuen Rekordlauf starten können. 2 Siege fehlen, wie gesagt, noch. Ja, der 4. Platz, die beste Auswärtsmannschaft der Liga. Auch das bedeutet mit Sicherheit was, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es war ja früher eher immer so, dass Rosenheim die Heimmacht war, dass man die Heimspiele gewonnen hat. Inzwischen, glaube ich, liegt es vor allem auch am System. Das kommt auswärts einfach besser, hat mehr Einfluss auswärts, weil man sich ein bisschen zurückziehen kann, auf die Konter warten kann. Aber natürlich sollte man auch in den Heimspielen langsam wieder mehr Punkte holen. Oder was sagst du da, Thomas?
Ja, kommen wir mal zur Auswärtsmannschaft. Früher hat's, nehmen wir den Vergleich mit dem Fußball, so vor ein, zwei Jahren hat's immer geheißen, zum Beispiel gegen den FC Augsburg spielt man in der Bundesliga ungern, weil es so eklig gegen diese Mannschaft zu spielen ist. Und ich denke mal, jedem Gegner geht es genauso, wenn Rosenheim kommt. Man hört ja immer die Stimmen in der Pressekonferenz, auch von den gegnerischen Trainern, wo jeder immer als erstes mal nach der Gratulation an Jari Paasanen sagt, wir wissen, dass es gegen Rosenheim schwer zu spielen ist, weil das ist einfach eine gut strukturierte und gut organisierte Mannschaft. Und ich glaube, das, ja, Jari ist da, glaube ich, immer sehr bescheiden, aber ich sage, das wird schon fast bis zur Perfektion geführt, dass man da mit dem starken Defensivspiel, aber auch mittlerweile, dass sie ganz gut vorchecken, die Rosenheimer, dass sie das eben so machen, um den Gegner das Leben richtig schwer zu machen. Und deswegen, glaube ich, ist das Ding beste Auswärtsmannschaft der Liga. Mit der besten Heimmannschaft oder mit der Heimmacht, ja, würde man natürlich auch gerne sehen. Vielleicht war ja so ein Spiel gegen Kassel der Anfang dafür. Ich meine, oder man hat ja auch Landshut zu Hause geschlagen. Es geht, glaube ich, darum, dann ein bisschen umzuswitchen, dass man selbst auch die Spiele ein bisschen machen kann. Weil man hat ja die Punkte gegen Mannschaften, die jetzt nicht ganz vorne sind, liegen gelassen. Also man hat ja Kassel geschlagen, man hat Landshut geschlagen, gegen die guten Mannschaften, wo man dann vielleicht nicht ganz so offensiv spielen muss, tut man sich ja auch zu Hause leichter. Und das ist vielleicht noch das Geheimnis, dass man, ja, wo vielleicht noch von Platz 4 auf Platz 1 ist, dass man zu Hause eben auch die Spiele mal dominiert. Das, ja. Das ist so meine Meinung dazu.
Okay. Marco. Zur Spielweise, würde ich gern sagen, also ich finde, man wählt da jetzt ein bisschen, das hast du schon gesagt, man spielt mehr Vorcheck, man wählt einen offensiveren Ansatz wie die letzten Jahre, denke ich. Man geht auch mal in Zwei-Mann-Vorcheck, wenn man in Führung liegt, das hat man gesehen in Weiden, aber auch gegen Düsseldorf. Es ist nicht so, dass man sich wirklich, wenn man mal ein Tor vorne ist, komplett zurückfallen lässt ins eigene Drittel und den Gegner kommen lässt, natürlich manchmal, aber nicht mehr so wie die letzten Jahre.
Ja.
Und was vielleicht auch manchmal ein bisschen kritisiert wurde von manchen, dass Rosenheim so viele kleine Spieler hat. Aber ich denke, da hat sich Jari Paasanen schon was gedacht bei der Kaderzusammenstellung. Ich meine, das ist das, was die gegnerischen Trainer vielleicht auch ein bisschen schwierig zu verteidigen finden, weil die Star Wars einfach schnelle, flinke Spieler haben. Und ja, das kommt ihnen schon zugute.
Nehmen wir den Punkt doch gleich mal auf. Kaderzusammenstellung, Neuzugänge, kleine Spieler auch. Da ist ja einer, der momentan richtig gut trifft und richtig überzeugt. Damit meine ich nicht mal Wille Järvelainen, sondern die Rede ist von Jordan Taubert. Jordan Taubert hat 7 Tore jetzt schon, hat 3 Vorlagen, gehört mit zu den besten Scorern. Und das hatte man wahrscheinlich vor Saisonbeginn. Jari Paasanen vielleicht, ja, aber wir hatten den nicht so auf der Rechnung, oder? Ganz ehrlich.
Ja, was vor allem auch eine Besonderheit ist, er hat sich so ein bisschen zum Overtime-Spezialisten hervorgetan. Ja, hat da schon das ein oder andere Spiel entschieden.
Ja. Und was mich fasziniert, also mit seiner Körpergröße, der steht auch super vorm Tor, der macht einen Riesenwirbel vorm Torwart auch. Ist ja im Powerplay auch immer wieder mal so, dass er vorm Tor auftaucht und diesen Verkehr vorm gegnerischen Torwart da beeinflusst. Also ja, für mich ein totaler Gewinn und jetzt erst einmal der Spieler des ersten Saisonviertels, sage ich mal, weil er eben so überrascht hat, womit keiner gerechnet hat. Marinus, für dich der Spieler des ersten Saisonviertels, wer ist das? Ich hätte einen Favoriten an deiner Stelle.
Es ist 51-49 Ding, in meinem Fall zugunsten von Luigi Calce.
Ja.
Einfach, weil er den kleinen Vorteil hat, dass er einfach noch einen Ticken jünger ist und man es von jungen Spielern eigentlich noch weniger erwartet. Er war ja auch irgendwie ein unbeschriebenes Blatt. Ich meine, klar, er hat schon in der Liga gespielt. Aber wenn du jetzt vor der Saison irgendeinen Star Wars-Fan gefragt hättest, ey, was hältst du denn von Luigi Calce? Ich glaube nicht, dass da viele irgendeine Meinung abgeben hätten können. Von dem her würde ich ihm da jetzt das 1% mehr geben noch, weil er der, glaube ich, gleich viel Punkte oder sogar einen mehr. Ich glaube, 11 hat er.
Ja.
Und führt diese Reihe an und geht voran und einfach überragend bisher, was er in dieser Saison macht.
Die meisten haben, glaube ich, immer ein bisschen gezweifelt, oh, dritte Reihe, schafft er das auch? Viele hätten ihn gerne erst einmal in der vierten Reihe gesehen bei den ganzen Jungen, aber er schafft's. Und Jari hat gesagt, er hätte auch keine Bedenken, ihn vielleicht in einer höheren Reihe mal einzusetzen. Wie siehst du seine Leistung, Marco?
Ja, ich würde da auf jeden Fall mitgehen, Marinus. Ich glaube, ich kann mich erinnern, du hast es schon in der Vorbereitung gesehen, dass bei dem was kommen könnte.
Ich glaube aber, das habe ich einfach nur von Jari Pasanen abgeschrieben quasi, weil er das auch so gesagt hat.
Ja, uns ist schon aufgefallen, wir waren ja da in Kaufbeuren beim Vorbereitungsspiel, da ist schon aufgefallen, Jari sagt, ein frecher Junge. Ja, wir sagen, einer, der sich nichts gefallen lässt und da auch mal die Fäuste hat sprechen lassen, was er jetzt eigentlich gar nicht mehr so muss, sondern er lässt Leistung sprechen.
Ich glaube, um nochmal zu dem Thema zu kommen, hat man nicht erwartet. Er hatte das Problem, sage ich mal, dass er sich mit Travis Ivanek vergleichen lassen musste,
ja,
weil er ja quasi sein Ersatz ist. Gleiches gilt für Jordan Thorper zu Manuel Strodel, würde ich sagen. Da haben natürlich die Fans schon gesagt, okay, die lässt man ziehen. Wieso lässt man die ziehen? Die haben doch überzeugt. Da kommen da zwei Spieler, die man kaum kennt.
Mhm.
Und ist klar, dass man als Fan dann erstmal sagt, okay, bin ich mir nicht so sicher. Und muss ich aber sagen, er hat Ivanek komplett vergessen lassen und hat wirklich gezeigt, dass er die bessere Wahl war, meiner Meinung nach.
Bleiben wir bei den Neuzugängen. Für mich unglaublich und das muss man jetzt wieder, da spreche ich jetzt nicht den Trainer Jari Pasanen an, sondern den sportlichen Leiter Jari Pasanen. Es ist für mich unglaublich, wie er es schafft, eigentlich keine Niete aus dem Lostopf zu ziehen bei den Neuzugängen, sondern es hat jeder irgendwie eingeschlagen, es erfüllt jeder seine Aufgabe und muss sagen, wieder einmal eine bislang, weil man das nach dem ersten Saisonviertel schon so beurteilen kann, bislang eine hervorragende Transferperiode der Rosenheimer. Stimmt sie mir zu?
Absolut.
Oder stehe ich ganz allein mit meiner Meinung?
Nee, also Nieten gibt's immer wieder. Gab es auch in den letzten Jahren mal ein, zwei pro Transferfenster.
Aber die Quote von ihm ist...
Aber die Quote ist also überragend. Definitiv, er kauft ja sehr viel in der Liga ein, holt sehr viele Spieler von Ligakonkurrenten. Er macht da schon einen guten Job, er scoutet da gut und hat ein gutes Händchen für die Spieler.
Für mich ist er da noch dazu, wenn man das weiß, dass er, glaube ich, ein geringeres Budget, braucht man nicht reden, das schwirrt er so rum als Gerücht, dass er ein geringeres Budget hat wie in der vergangenen Saison. Er hat es ja selbst auch bei uns im Podcast gesagt, dass einige Spieler an der Angel waren, die dann wieder abgesprungen sind oder die dann nicht mehr möglich waren. Und wenn man sich das vorstellt, was wäre denn noch möglich, wenn diese Spieler da wären? Oder würde es dann vielleicht sogar anders laufen? Aber für mich mit diesen Verhältnissen, diese Mannschaftsleistung jetzt da auf die Beine zu stellen, also für mich ist Jari Pasanen in Sachen Transfers ein wahrer Magier. Oh, da höre ich nichts mehr dagegen. Ja. Na, aber wir kennen ja ruhig weitersprechen. Es gibt ja Scott Faeser. Es gibt Luis Dragosic, auch mit denen darf man sehr zufrieden sein. Scott Faeser hat plus 14 in seiner Bilanz.
Beste Statistik der ganzen Liga.
Ja, gigantisch. Und dann schauen wir natürlich auch auf die Verteidiger. Joel Kuijsen, auch offensiv jetzt brutal im Kommen. Ich denke mal in der Kabine auch ein Führungsspieler, auch wenn er erst spät hinzugekommen ist. Und Maxi Adam mit wichtigen Offensivaktionen bei den Siegen in der Lausitz und natürlich unvergessen, fast schon unvergessen beim Spiel Heimspiel gegen Kassel. Dylan Bluff macht seine Aufgabe, einer, der mit am meisten Schüsse blockt. Bisschen unauffällig nach vorne noch, aber ich glaube auch da sehr zufriedenstellend die Neuzugänge in der Abwehr. Lars Bosecker als Jungen noch dazu, im Tor Christopher Kollatz, der gegen Landshut beim Derby-Heimsieg in der Kiste gestanden ist. Für mich gibt's da eigentlich gar nichts auszusetzen.
Ja, definitiv. Also es gab einen großen Umbruch, würde ich sagen, in der Verteidigung. Es sind ja im Endeffekt nur Shane Hanna, Max Vollmeier und Dominik Tiffels geblieben und Tobi Beck. Von dem her, glaube man kann heilfroh sein, dass das mit Joel Kuijsen noch funktioniert hat. dass man ihn noch während der Vorbereitung verpflichten konnte, weil er schon einen sehr großen Part in dieser Abwehr spielt.
Ja.
Aber auch natürlich die anderen, Maxi Adam wird von Spiel zu viel besser, meiner Meinung nach. Auch Dylan Plouffe spielt, ja, nicht auffällig, aber er macht sein Ding, wie du gesagt hast. Von dem her absolut gut eingekauft. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Einer, das war eigentlich der Star-Einkauf, auf den mussten wir lange warten. Fabian Dietz hat jetzt vor der Länderspielpause Gott sei Dank noch die ersten Spiele gemacht. 4 Spiele waren es jetzt. Im ersten hat er gleich mitgewirkt gegen Kassel bei diesem Wahnsinnsspiel. Im zweiten hat er gleich ein wichtiges Tor geschossen. Und ja, auch das muss man ja sagen, das ist ja bis jetzt alles entstanden ohne die Tore von Dietz, mit denen man eigentlich gerechnet hat. Es sind ja ein paar wichtige Torschützen weggegangen im Sommer. Und Dietz hätte ja, du hast vorher mit dem Ersatz für den und den Spieler gesprochen, Dietz hätte ja vielleicht der Hauner-Ersatz sein sollen oder soll es sein. Hat er im letzten Jahr 20 Tore für Ravensburg erzielt. Und die Tore haben ja bis jetzt noch gefehlt. Also auch das ist ja noch on top, was vielleicht noch draufkommen kann. Wie rechnet ihr Fabian Dietz denn jetzt in den nächsten Wochen ein?
Ich glaube, dass Fabian Dietz eine sehr große Rolle spielen wird. Ich fand das ziemlich bezeichnend, sein erstes Tor in Bad Nauheim. Er kriegt die Scheibe, steht vorm Tor und trifft halt genau ins Kreuzeck. Das haben wir jetzt in der Saison noch nie so oft geschafft, würde ich mal behaupten.
Hm.
Dafür wurde er geholt und mit dem Namen ist er auch hergekommen, dass er halt die Chancen auch reinmacht. Und ich glaube, dass wir da noch sehr viel Spaß haben werden, zusammen in der Reihe mit Charlie Serro, vielleicht mit Teemu Pulkkinen zusammen. Ich glaube, dass wir da sehr viel erwarten können. Natürlich wird noch ein paar Spiele dauern, bis er irgendwo Richtung 100% kommt, aber sobald er da ist.
Du hast die Reihen angesprochen. Kommen wir gleich zum nächsten Thema, sprich die Kontingentspieler, weil natürlich da auch ein Neuzugang dabei ist. Haben wir nicht erwartet, dass es vielleicht so schnell geht, weil ja die 4 Kontis vom letzten Jahr alle übernommen wurden, aber Teemu Pulkkinen ist dazugekommen. Marco, der hat NHL gespielt, der hat KHL gespielt, finnische Nationalmannschaft, jetzt hat er ja etwas mehr als ein Spiel gemacht, ich sage jetzt einmal ein Spiel und ein Drittel. Wie hast du ihn bis jetzt gesehen und worauf kann man sich denn freuen, wenn er denn wieder fit ist?
Ja, ich denke mal, also vor allem, wieso man ihn geholt hat, ich glaube, das ist ein bisschen dem zuzuschreiben, dass die Kontingentspieler, die davor im Kader waren, nicht ganz gezündet haben. Aber ja, das ist ein Spieler von ganz hoher Qualität. Du hast schon gesagt, er hat in der NHL, in der KHL gespielt. Das ist das Höchste, was man spielen kann im Eishockey. Und ja, dass er wirklich gut ist, das haben wir schon im ersten Training, glaube ich, sehen dürfen, Marinus und ich. Der hat wirklich einen Wahnsinnsschuss, einen Wahnsinnsdirektschuss. Einen sehr harten Schuss, vor allem hart und präzise. Und das hat man auch im ersten Spiel schon sehen dürfen. Und ja, wenn er dann wieder fit ist, ist er zurzeit leider, kann er zurzeit leider nicht spielen. Aber wenn er wieder fit ist, denke ich mal, kann man sich bei ihm in Überzahl auch über Tore hoffentlich freuen. Ja, ist auf jeden Fall ein super Spieler.
Teemu Pulkkinen, schauen wir mal. Aber dann könnten sich natürlich die Reihen auch wieder verändern. Hängt alles davon ab. Momentan sind es 5 Kontis, 4 dürfen nur spielen. Hängt davon ab, ob Oskar Autio im Tor steht oder Christopher Kolatz. Auch das ist natürlich die Entscheidung, und dann kann man mit 4 Feldspieler-Kontis spielen. Dann wird es im Sturm ganz interessant, wie die Reihen zusammengestellt werden. Vielleicht heißt die Reihe dann auch Dietz, Serdar Gossage und Pulkkinen. Wenn Autio spielt, ist das mit Sicherheit auch eine Möglichkeit. Also da bieten sich Variationen an. Da wird es auch manchmal sehr interessant werden. Vor allem, du hast es angesprochen, die beiden Stürmer, die bislang da waren, CJ Stretch und Charlie Serro, die müssen natürlich funktionieren, so wie sie bis jetzt gespielt haben. Das ist vielleicht mein großes Minus im bisherigen Freudenbecher der Star Wars. So wie sie bis jetzt gespielt haben, reicht's nicht. Da braucht's schon noch eine Steigerung. CJ Stretch, langsam im Kommen, weiß man bei ihm, dass er oft im Dezember, Januar, Februar mit seine stärkste Phase hat. ich hoffe, dass das auch jetzt dann wieder so ist und dass er die starke Phase dann bis in den März und in die Playoffs mit reinnimmt. Und Charlie Sarreau, ja, 0 Tore in 14 oder 13 Spielen. Einmal war er auf der Tribüne in 13 Spielen. Das ist einfach zu wenig für einen Kontingentstürmer. Muss man ganz klar sagen. Und auch deshalb war die Verpflichtung von Timo Pulkkinen für mich notwendig. Und ja, hat es überhaupt keine Zweifel daran gegeben, dass ein Kontingentstürmer nochmal kommen muss.
Wobei man sagen muss, finde ich, man kann einen kleinen Aufwärtstrend bei Charlie Sarreau erkennen, auch wenn man es in der Statistik nicht sieht, aber es sind nicht mehr so diese Aktionen dabei, wo man sich an den Kopf fässt.
Okay, aber wenn es das einzige Kriterium ist, dass man sich einmal nicht an den Kopf langt, dann ist es immer noch für einen Conti-Stürmer zu wenig. Nein, ganz klar, da muss mehr kommen. Und er hat ja in der Vergangenheit bewiesen, dass er es eigentlich könnte, bloß in Rosenheim noch nicht, meiner Ansicht nach. Ja, jetzt waren wir beim Minus. Was gibt es denn sowas, was euch noch ein bisschen negativ aufgefallen ist in den 14 Spielen?
Ja, was heißt negativ aufgefallen? Ich glaube, ein Spieler, über den man sprechen muss, ist Lukas Laub. Für mich einer meiner absoluten Lieblingsspieler.
Ja.
Der ist schnell, der ist wendig, der bringt extrem viel Zug rein, hat aber aktuell einfach, ja, wie man so schön sagt, die Scheiße am Schläger. Mhm. Ich glaube, schon lange her, dass er getroffen hat vor allem, hat aber eigentlich jedes Spiel 1-2 Chancen, hat auch viele Alleingänge,
ja,
durch seine Schnelligkeit eben. Da hoffe ich und ich weiß, da wird kommen und ich hoffe für ihn, da wird noch mehr kommen, weil er muss zurück auf dieses Level, wo er letztes Jahr war, damit auch die erste Reihe funktioniert. Die lebt aktuell von Ville Järvelin.
Ja.
Ich hoffe, dass er da wieder ein bisschen mehr Zielwasser trinkt und den Weg ins Tor wiederfindet, weil er ist ein sehr wichtiger Spieler für diese Mannschaft.
Gebe da vollkommen recht. Auch einer meiner Lieblingsspieler, Lukas Laub. Erstens einmal ist er Rosenheim Eigengewächs. Zweitens ist echt ein ganz cooler Typ. Und drittens, was er so auf den Eis bringt, das ist das, was einer Mannschaft Mehrwert bringt. Das ist die Schnelligkeit. Der kann dadurch auch mal ein paar Strafen ziehen. Ob dann das Rosenheimer Powerplayer Mehrwert ist, sei einmal hinterfragt. Aber nee, also zumindest zieht es der gegnerischen Mannschaft Energie, wenn die 2 Minuten zu viert spielen müssen. Und ist natürlich so, dass Lukas Laub da totaler Mehrwert ist für die Star Wars Mannschaft und ich hoffe, dass er das auch wieder so richtig wird. Momentan habe ich ein bisschen das Gefühl, er will mit dem Kopf durch die Wand und will es da mit aller Gewalt erzwingen. Ein Tor in 14 Spielen ist natürlich zu wenig, aber ja, da kann man einfach nur raten, geduldig bleiben, cool bleiben, scheiß da nix, so nach dem Motto, sind wir schon zweimal in die Fäkalsprache abgewandert. Aber dann kommt es auch wieder und ich denke mal, lass ihm 1-2 Tore mal schießen innerhalb der nächsten oder an 2 Wochenenden jeweils ein Tor, dann glaube ich, ist er wieder schon langsam in den normalen Level drin, wo er dann der Mannschaft auch von den Scorerpunkten her den Mehrwert bringt. Marco, du irgendwas, ein Minus, das dir aufgefallen wäre?
Ja, die, also jetzt nichts komplett Neues, was ihr noch nicht angesprochen habt, aber...
Sprichst du von diesem Powerplay?
Ich spreche von dieser Powerplay.
Was ist dieses Powerplay?
Ja, in den letzten beiden Spielen hat man dann in Überzahl auch mal getroffen, aber das war über weite Strecken, vor allem am Anfang der Saison, war das teilweise grauenhaft, wenn man das schon so sagen kann.
Ja, es war viel zu statisch, viel zu lange in der Scheibe gewesen. Da waren oft 3-4 Scheibenberührungen, bis wieder der Pass gekommen ist. Ganz wenig One-Timer, ganz wenig Schüsse und auch ganz wenig Verkehr vor dem Tor und das ist einmal maßgeblich besser geworden. Also das war, glaube ich, das Spiel in Lausitz, wo man das erste Mal dann gemerkt hat, wo dann 3 Verteidiger-Tore auch dabei waren. Maxi Adam war mit dabei unter den Torschützen auch. Da haben auch ja der Verkehr vom Tor gestimmt und die Verteidiger haben nicht mehr daneben geschossen, sondern haben wirklich die Scheibe auch aufs Tor gebracht, sodass es gefährlich geworden ist. Und das gibt mir eigentlich Hoffnung, dass auch im Powerplay zumindest da ja deutlich aufwärts gehen könnte. Deutlich aufwärts, weil noch so viel Luft nach oben eben ist. Dafür ist das Unterzahl ganz gut. Marino ist, glaube ich, das 4. Beste in der Liga, oder?
Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie weit oben wir da sind, aber es ist auf jeden Fall besser als die letzten Jahre. Und ist auch besser als am Anfang der Saison. Man hat sich da wirklich gesteigert. Man hat auch meiner Meinung nach im Vergleich zur letzten Saison ein bisschen einen aggressiveren Stil gewählt. Man geht mehr auf den Gegner drauf, versucht ihm weniger Platz zu lassen. Und das funktioniert aktuell relativ gut. Dazu kommt natürlich Oskar Auti im Tor, der eine überragende letzten zwei Wochen gespielt hat.
Ja.
Der da natürlich auch noch einen großen Einfluss drauf hat. Und das alles im Zusammenspiel sorgt dann eben für die bessere Quote.
Jetzt waren wir bei Minus. Was sind denn so die Highlights gewesen für euch? Über einzelne Spieler haben wir ja schon gesprochen. Marco.
Ja, also bleiben wir eigentlich gleich in der Gegenwart oder in der jüngeren Vergangenheit. Ich glaube, dieses 6:1 in Düsseldorf ist schon eins der Highlights bisher in der Saison.
Bemerkenswertes Ergebnis.
Ja. Auf jeden Fall, ja.
Marinus.
Ja, ich würde mit dem Derby-Sieg gegen Landshut gehen.
Okay. Ich hätte gemeint, dass man da wirklich
das Kassel-Spiel
sehr gleich sind. Ja, dann nehme ich.
Einfach.
Ja, gut. Ich bin da ein bisschen einfach gestrickt und nehme dann das. Nee, wenn man zu Hause gegen Tabellenführer spielt, 0,1 Sekunden vor Schluss den Ausgleich macht, Wahnsinn, erst einmal schon ein 0:2 aufholt, dann eben dieser späte Ausgleich, diese Atmosphäre im Stadion, als die Schiedsrichter den Videobeweis beendet haben und das Tor bestätigt hatten, wie es erst mucksmäuschen still war und dann das ganze Stadion explodiert ist, war für mich mit der Moment des ersten Saisonviertels und dass du dann das Spiel natürlich noch durch das Tor von Shane Henner 3:2 gewinnst, das i-Tüpfel obendrauf oder die Kirsche auf der Sahnetorte, wie man so schön sagt.
Ja, ich war ja leider nicht im Stadion, deswegen habe ich die Stimmung nicht so
Schande.
Mitbekommen. Ich habe es nur im Fernsehen verfolgt, aber es war schon einmalig, glaube ich, also so knapp, also wirklich eine Zehntelsekunde ging es ja.
Ja.
Kommt nicht oft vor, glaube ich.
Ich habe es einem Späßel erzählt, der hat gemeint, das ist ja der Knapper wie bei den Skifahrern.
Ja.
Aber da geht es sogar noch manchmal im Hundertstel.
Ja, ich fand es ein bisschen suboptimal, weil ich war schon am Text schreiben, habe schon 2-3 Absätze komplett umschreiben müssen wieder, weil auf einmal gewinnt die das Ding.
Ja. Ich habe es von unten verfolgt, vom Spielfeldrand, weil ich schon zum Interview nach dem Spiel Richtung Eis unterwegs war. Dann habe ich zumindest das Tor gesehen, wie ich auf der Treppe runtermarschiert bin und die Entscheidung miterlebt, als ich dann neben Tobi Beck, dem noch verletzten Star Wars-Spieler, gestanden bin. Wusste aber vorher schon ein bisschen Bescheid, weil Charlie Sarro, der war damals der überzählige Ausländer und der ist sofort in die Kabine rein, hat sich am Bildschirm angeschaut und ist gleich wieder raus und hat 0.1 is a goal verkündet. Und dann haben wir es vorher schon gewusst, bevor die Schiedsrichter wieder aufs Eis gekommen sind.
Ich weiß nicht, also im Livestream kam es so rüber, als hätten erst nur die Spieler gejubelt und die Zuschauer hätten es gar nicht gemerkt, dass die Scheibe überhaupt im Tor war. Also
klar, ich muss sagen, ich habe es nicht gemerkt. Ja. Ich habe es dann nur gesehen, weil ich einen guten Blick hatte und die Scheibe auf einmal im Tor lag.
Ja.
Ich glaube, die meisten haben es auch nicht gemerkt. Es war auch nur so ein verhaltener Jubel von den Spielern.
Ja, weil gleich die Schlusssirene da war.
Also ja, genau.
Jeder war sich, glaube ich, unsicher. War das noch drin? Und
ich glaube, die meisten haben gar nicht mitgekriegt, dass die Scheibe aufs Tor gegangen ist nochmal.
Ja. Ja.
Ich meine, das war ja aus dem Nichts einfach mal irgendwie draufkauen.
Ja.
Und das war einfach so unerwartet. Also gejubelt hat fast keiner in dem Moment.
Ja.
Das war so bisher mein Moment. Anderen Moment nehme ich noch dazu, als Dominik Tiffels ohne Schläger mal war, das war in Freiburg, und da dreimal quasi einen Schuss verhindert hat, war auch eine bemerkenswerte Aktion. Sowas bleibt einfach im Hinterkopf drin. Ja, hoffen wir, freuen wir uns, dass vielleicht im nächsten Saisonviertel mehrere solche Siege und Aktionen und solche Tore fallen. Gehen wir noch auf ein paar Statistiken ein. Also Willi Järvelainen, bester Scorer bis jetzt. Scott Faeser, bester Plus-Minus-Spieler.
Nicht nur Scott Faeser, muss man dazu sagen. Also ich glaube, da sind 3 Star Wars-Spieler ganz oben in der Liga. Und unter den Top 10 sind, glaube ich, sogar 6 Star Wars-Spieler. Das ist schon beeindruckend.
Ja. Special Teams. Aber genau, jetzt gehen wir weg von den Star Wars. Jetzt gehen wir auf die Liga. Gehen wir gleich auf die Liga. Da führt Kassel mit 30 Punkten. Krefeld hat 28, Landshut 27, auf Platz 4 die Star Wars mit 26. Vorne ist klar, hinten schaut es momentan so aus, dass auf den Playdown-Plätzen Nauheim mit 17, Kaufbeuren mit 15, Bietigheim mit 14 und Freiburg mit 10 Punkten dastehen. Hat euch denn in der Liga irgendwer oder irgendwas überrascht? Marinos?
Nix. Nein.
Ich würde sagen, Krimitschau hat mich überrascht.
Sind Sechster momentan?
Ja. Dafür, dass man im Sommer nicht wusste, wie es weitergeht und ob es überhaupt weitergeht an dem Standort.
Ja.
War man ja, glaube ich, war der Verein ein bisschen im Streit mit der Stadt. Da ging es um die Flexbande.
Genau.
Genau, aber das hat man dann, ich glaube, über Crowdfunding, über die Fans haben das finanziert.
Mhm. Überragende Torhüterleistung von Kevin Reich in Krimitschau und Corey Mackin, einer der Contis, ist auf Platz 2 der Liga-Scorerliste mit sage und schreibe 17 Assists.
Ja, dazu noch Dylan Ruck.
Oh ja.
Und noch ein, zwei weitere Spieler. Also die haben für ihre Verhältnisse und ihre Möglichkeiten sehr gut eingekauft.
Ja, auch wenn sie es spät konnten, aber das war sehr, sehr stark, stimmt. Ja, für mich auch ganz wenig Überraschungen. Für mich war jetzt ein bisschen überraschend, dass Ravensburg so Probleme hat, beziehungsweise so viele Gegentore bekommt. Das ist, glaube ich, ja, sie haben mit Ilya Scharipow einen hervorragenden Torhüter. Eigentlich, das hat das über Jahre bewiesen. Und jetzt so viele Gegentore, jetzt steht da nur der 10. Platz zu Buche. Und von daher ist Ravensburg für mich so ein bisschen die einzige Überraschung, und zwar natürlich aus negativer Hinsicht. Ich muss auch sagen, man sieht es zum Beispiel bei den Special Teams. Ravensburg hat 10% Powerplay-Quote, 10,9, und nur 70% Unterzahlquote. Gesamteffizienz 81% bei den Special Teams. Das ist natürlich Wahnsinn, wenn man sieht, damit sind sie auch Letzter, wenn man sieht, vorne ist Landshut mit 120% Effizienz. Landshut hat natürlich mit 35,3 ein Wahnsinns-Powerplay.
Zu Ravensburg, ich glaube, das große Manko bei denen ist zurzeit die Disziplin. Man zieht sehr viele Strafen und deswegen ist wahrscheinlich die Unterzahl-Statistik auch so schlecht.
15,2 Minuten pro Spiel, Strafzeiten. Und ganz ehrlich, sie haben sich ja dann nach dem Spiel in Rosenheim beschwert über die vielen Strafzeiten, die sie bekommen haben. Aber auf gut Bayerisch sagt man, die waren ein bisschen deppert da in der Ding. Also ungeschickt. Sag jetzt halt einfach mal, früher haben sie auch hart gespielt, aber haben das ein bisschen besser hingekriegt. Und diesmal waren sie so ungeschickt, dass sie die Strafen kassiert haben und Rosenheimer nicht. Früher haben es, glaube ich, die Star Wars-Spieler auch mitgezogen und dann haben es bei 4-4 oder sogar selbst einmal ein Powerplay gehabt, wo sie das ausgenutzt haben. Und jetzt ist Ravensburg auch in der Strafzeitenstatistik ganz weit hinten. Das macht mit Sicherheit einiges aus. Der Aufsteiger ist Bietigheim gewesen. Am Anfang mit kräftigen Problemen, aber jetzt hat richtig ordentlich dabei und hat jetzt 14 Punkte, ist nur noch 4 Punkte weg von den Pre-Playoff-Plätzen. Marinos, wie siehst du Bietigheim mittlerweile?
Ja, Bietigheim, und da muss man wirklich den Hut ziehen, haben zwei überragende Ausländer gekauft. Einmal Jack Dugan und Cole Fonstedt, glaube ich, heißt er, der zweite. Der, also Dugan führt ja auch die Liga in Scorer-Punkten an. Ich glaube, der ist der Dreh- und Angelpunkt in dem Kader, in ihrem Spiel.
Ja.
So einen Spieler wünscht man sich natürlich. Den will jeder Fan in seine Reihen haben. Einer, der einfach Spiele im Alleingang entscheiden kann. Wenn er gesund bleibt und die Mannschaft um ihn herum im Endeffekt nur das Nötigste macht, dann glaube ich, kann das schon Richtung Platz 10 gehen.
Da ist noch ein Ausländer dazugekommen, Kemp. Auch der spielt eine sehr, sehr ordentliche Rolle. Und Jack Dugan, Top-Torjäger und Topscorer der Liga. 10 Tore, 13 Assists. Ja, ein bisschen besser wie so mancher Rosenheimer Conti-Stürmer. Hat aber natürlich eine andere Rolle vielleicht auch. Ja, vielleicht noch eine Frage an euch. Welcher Spieler hat denn die meiste Eiszeit? Und es ist nicht Shane Hanna.
Bei den Star Wars?
Bei den Star Wars ist es Shane Hanna. Aber welcher Spieler hat denn die meiste Eiszeit in der Liga?
Ich wollte das vorher nur nachschauen.
Ich hab's gemacht.
Ich glaube, es war einmal Gregory Kreuzer vor ein paar Spielen.
Ja, nicht schlecht. Der war letztes Jahr schon sehr weit.
Ja, genau.
Er ist es nicht, aber er ist ein Verteidigerkollege. aber nicht von Grimmitscher. Nein, ich sag's euch. Justin McPherson, kanadischer Verteidiger von Bad Nauheim. Aber jetzt frage ich noch dazu, wie lange ist der pro Spiel auf dem Eis?
Also ich weiß, Shane Hanna ist bei 21 Minuten.
Was für ihn ja...
sehr wenig.
Ja, ja, unglaublich. Also der läuft's ja eigentlich aus, mehr oder weniger.
Ich schätze so 27 Minuten.
Hervorragend. 27 Minuten und 34 Sekunden.
Stark.
Der hat einiges. Der hat ein paar Kilometer auf dem Tacho.
Auf jeden Fall,
ja. Okay, vielleicht auch nochmal eine ganz interessante Statistik. Also wir waren jetzt bei den Strafzeiten mit Ravensburg. Es ist so, dass Weiden und Rosenheim bis jetzt nur 2 Minuten Strafen bekommen haben. Und keine großen Strafen. Das sind die einzigen beiden Mannschaften. Die Disziplin, die Fairness ist natürlich auch ein wesentlicher Grund, wenn man zum Beispiel sieht, dass halt Landshut einen mit dem Powerplay eigentlich richtig zerstören kann. Von der Strafbank wegbleiben, machen die Rosenheimer sehr, sehr diszipliniert momentan.
Ja, das ist ja das, was Jari Paasinen immer wieder fordert, wo es auch schon in vereinzelten Pressekonferenzen in den letzten Jahren ein paar nicht so schöne Worte in Richtung manchen Spieler gegeben hat.
Mhm.
Ich glaube, das trichtet er denen von Anfang an ein, dass sie da diszipliniert spielen sollen. Und ich glaube, wenn du so ein schlechtes, vergleichsweise schlechtes Unterzahlspiel hast, dann musst du auch so diszipliniert spielen.
Na, noch ein bisschen Statistik. Torhüter. Oscar Autio, mittlerweile bei 92,65% Fangquote. 2,07 ist der Gegentorschnitt. Und er hat seinen ersten Shutout jetzt gefeiert in Weiden. Letztes Jahr waren es ein paar mehr, Marco, gell?
Da waren es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon 3 oder 4, oder?
Mit Sicherheit, ja. 6 waren es dann insgesamt, aber da können wir uns ja drauf freuen, dass da vielleicht noch mehr kommt. Ja. Christopher Kollatz, 90% Fangquote, 2,28 Gegentorschnitt, auch das ist sehr, sehr in Ordnung. Und die Nummer 1 ist momentan Jonas Neffin aus Regensburg. 1,75 Gegentore im Schnitt und 94,54% Fangquote. Das ist natürlich außergewöhnlich.
Der ist ein überragend talentierter Torwart.
Ja.
Und das zeigt er auch. Also das ist definitiv einem, den die Zukunft gehört.
Ja.
Ich denke, von dem werden wir in der DEL vielleicht noch mehr sehen.
Hm. Kevin Reich, ihr habt es ja vorher angesprochen, auch mitverantwortlich, dass Grimmitscher so weit vorne ist, ist da die Nummer 2 mit 92,92% Fangquote und hat aber den schlechteren Gegentorschnitt gegenüber Oscar Autio schon 2,29. Schüsse aufs Tor, vielleicht auch noch eine tolle Statistik. Bis dann schnackelt, Ravensburg ist 6,8, also jeder 7. Schuss ist im Ravensburger Tor und bei Rosenheim muss es dann schon fast jeder 13. Schuss erst sein, bis dann nochmal einschlägt. Da sind sie auf Platz 2, die Star Bulls. Nur Neffin und Regensburg sind noch stärker, da ist es jeder 14. Schuss, der dann drin ist. Aber auch das ist eine bemerkenswert interessante Statistik.
Ja, ich glaube, dass das Zusammenspiel zwischen Torwart, Schüsse blocken, natürlich die Spielweise, dass man den Gegner an der Bande halten will.
Hm. Nehmen wir noch eine Statistik, die ist Jari Paasanen ganz wichtig. Face-offs. Du hast es ja auch erst einmal wieder beschrieben, dass die Star Wars in der Bulli-Bilanz gegen Weiden und Düsseldorf weit vorne waren. Beste Bulli-Mannschaft ist Krefeld, 57,7%. Rosenheim ist auf Platz 5 mit 52,2. Also ein kleines bisschen Luft nach oben, aber sie gewinnen einfach schon mal mehr Bullis, als sie verlieren. Und zu Saisonbeginn, wo sie Probleme hatten, war das noch anders.
Ich glaube, was auch ganz interessant ist, auch zum Thema Bullis, ein ehemaliger Rosenheimer ist da auch ganz vorne dabei.
Sind wir gespannt.
Ja, ich glaube in den Top 5. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber...
Ja, dann haben wir den Grund, warum wir letztes Jahr auch so weit vorne waren. Wobei, ich habe sie ja gescholten, aber das muss man natürlich sagen, Charlie Saro ist der beste Rosenheimer Bulli-Spieler. 58,79% aller seiner Bullis gewinnt er, ist damit über dem Krefelder Mannschaftsschnitt. Und CJ Stretch ist nahe dran, 56,99% aller Bullis gewonnen.
Das ist die eine Statistik, wo Luigi Calce und Scott Faeser noch Nachholbedarf haben.
Die sind unter 50%, die beiden. Ja, ja, genau. Luis Svetogorsic ist auch ein bisschen über 50%, aber die beiden haben noch Nachholbedarf. Beim jungen Luigi Calce wollen wir mal Gnade vor Recht walten lassen. Der hat da vielleicht noch ein bisschen was zu lernen. Das kann er sich sogar bei den beiden Contis abschauen. Gut, beenden wir mal den Blick in die DEL2. Zum Abschluss schauen wir mal ein bisschen in die anderen Ligen. Da ist ja auch Länderspielpause. Und schauen wir in die DEL. Und wir haben zwei neue DEL-Spieler, die aus dem Rosenheimer Nachwuchs gekommen sind. Einen haben wir natürlich hautnah erlebt, Sebastian Zwickel. Der hat heuer seine ersten DEL-Spiele gemacht für die Augsburger Panther mit die Überraschungsmannschaft der Saison bislang. Augsburg auf Tabellenplatz 7 und 5 Spiele hat er schon gemacht, jetzt der Sebastian Zwickel. Die Einsatzminuten waren jetzt zwar noch nicht so rar, aber 37 Shifts waren es dann schon in diesen 5 Partien, die er mit auf dem Eis war. Ja, Gratulation sage ich jetzt einfach mal an den jungen Junioren-Nationalspieler, der da seine ersten DL-Spiele gemacht hat.
Ja, gilt sich jetzt wieder neu zu beweisen. Ich meine, bei den Star Wars hat das letztes Jahr gemacht in der DL2. Hat er sich fest ins Line-Up gespielt. Ja, das muss er jetzt in der DL auch wieder beweisen. Von unten anfangen und sich hocharbeiten von der Eiszeit. Aber ich denke, er ist groß, er ist schnell. Er ist so dieser Power-Forward-Spieler, vielleicht wie so ein Kitschak in der NHL.
Ach, ja. Keine NHL-Vergleiche, bitte.
Er kann schon.
Setz ihn nicht unter Druck.
In der DEL auf jeden Fall ein guter Spieler sein.
Mit ihm im Augsburger Team Maxi Renner, ein Rosenheimer Urgestein und Enriquez Morales, der zumindest schon ein Tor und 2 Assists auf dem Konto hat. An der Tabellenspitze stehen die Straubing Tigers und da ist auch ein ehemaliger Rosenheimer mit dabei, Mario Zimmermann, deutscher Nationalverteidiger, der hat ein Tor und 4 Assists bislang in 14 Spielen. Und ja, dann haben wir da noch einen Spieler, ich habe gesagt, es sind ja 2 Spieler, die das DEL-Debüt gefeiert haben, Connor Korte, der war im Rosenheimer Nachwuchs, der hat DEL2 gespielt, unter anderem in Kassel und ist jetzt in Dresden und ist da jetzt schon auf 9 Spiele gekommen. Auch er mit seinem DEL-Debüt, auch ihm Gratulation. Und jetzt haben wir von den Debütanten gesprochen in der DEL, jetzt sprechen wir über einen, der sein 1000. Spiel gehabt hat. Patrick Hager bei Red Bull München, 1000 Spiele in der deutschen Eishockeyliga in der höchsten Spielklasse. 3 Meistertitel, glaube ich, hat er geholt. Er war in Krefeld, er war in Köln, er war in Ingolstadt, jetzt ist er in München, wohnt aber jetzt schon wieder hier im Landkreis Rosenheim. Und der Junior spielt im Nachwuchs, der war schon als Puck-Kind im Einsatz bei den Star Wars heuer in dieser Saison. 1000 Spiele, magische Zahl, unglaubliche Zahl, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, er ist auf jeden Fall eine Münchner Legende mittlerweile.
Sag das nicht als Rosenheimer, darf man jetzt sagen. Nein, natürlich. Wenn man jetzt momentan an Red Bull München denkt, dann denkt man an den, der die ganzen Jahre vorhin weg war, und das ist Patrick Hager.
Und er hat, glaube ich, noch nicht genug. Er hat zumindest im Interview gesagt, dass er schon gern noch spielen würde.
Ist ja quasi ein bisschen so wie die Rosenheimer Spielweise auswärts. Eklig. Für jeden Gegenspieler. Patrick Egerlechner hat mal gesagt, der geht einem unter die Haut. Wie siehst du, ja, das ist ja fast schon Lebensleistung, 1000 Spiele in der DL. Wie siehst du das Auftreten und die Bilanz von Patrick Hager?
Also auf jeden Fall auch viel Verletzungsglück dabei anscheinend.
Ja, ja. Obwohl er sich nie geschont hat.
Das stimmt. Er weiß nicht, welchen Zaubertrank er da gefunden hat, dass er sich so lange hält. Aber klar, er hat, egal wo er hat geliefert. Mhm. Er war da und wie du sagst, das ist ein Spielertyp, gegen den spielt man nicht gern. Weil wenn du weißt, der steht gegenüber von dir auf dem Eis, du willst ihm eigentlich aus dem Weg gehen. Er ist nicht groß oder so, aber er geht halt unter die Haut, er geht in den Zweikampf, scheut sich davor nichts. Und 1000 Spiele ist natürlich eine überragende Leistung. Ich glaube, es sind nur ein paar Spieler, die das bisher geschafft haben.
13 sind es bis jetzt mit ihm.
Und doch ein bisschen mehr, als ich dachte, aber trotzdem ein elitärer Kreis und da gehört er verdient dazu und ja, eine Legende des deutschen Eishockeysports, sagen wir es so.
Ja. Was denkst du, Thomas? Ich meine, du hast ja seine Anfänge auch in Rosenheim mitbegleitet.
Ich habe ihn gesehen, genau, wie er seine ersten Spiele gemacht hat, mit damals 16 Jahren in der Oberliga. Markus Bärwanger war damals der Trainer und dann ist es doch relativ schnell nach Krefeld gegangen mit Sinan Aktak gemeinsam. Daniel Kovacic war auch noch dabei, der junge Torhüter. Da waren dann so drei Rosenheimer in Krefeld. War dann, glaube ich, auch untereinander ganz lustig. Und Patrick Hauer, ja, einer, der damals schon über den Kampf zum Spiel gefunden hat, auch damals schon, ja, wir haben ja gesagt, über den Kaltschiff, frecher Bursch, frecher Hund, war das auch schon mit 16 Jahren und ist da auch schon so manchen Gegner unter die Haut gefahren. Also eine ganze Saison hat er auf alle Fälle für Rosenheim gespielt in der Oberliga. Tolle Leistung, toller Werdegang und ja, bis jetzt eine Bilanz, die mit Olympiasilber auch schon eine Krönung gefunden hat und 1000 muss ja nicht das Ende sein. Normal wünscht man ihm ja vielleicht so, ja, ich habe ja jetzt noch weitere 1000 Spiele, aber das wäre dann nicht mehr ganz schaffen. Aber Patrick Hager, alles Gute im Laufe dieser Jubiläumssaison natürlich für dich. Gut, jetzt waren wir bei den Vorderen. Straubing haben wir angesprochen als Tabellenersten. Die Mannschaft aus Dresden ist letzter. Das war der letzte Gegner der Star Wars Rosenheim in der vergangenen Saison. Dresden ist dann Meister geworden, auch dank Danny Austenbirken. Und jetzt sind sie aufgestiegen und stehen mit 7 Punkte doch ein bisschen abgeschlagen da. Was glaubt ihr, was ist der Grund? Ist der Unterschied so groß zwischen den Spielklassen?
Ja, man hat eigentlich den Kader schon DEL-tauglich gemacht. Ich meine, man sieht, dass man sich da schon früh Gedanken gemacht hat, denke ich. Man hat gute Stürmer geholt, auch in der Verteidigung vermeintlich gute Neuzugänge geholt, aber zum Beispiel Justin Braun, der hat jetzt in Dresden, finde ich, nicht so eingeschlagen, wie ich das gedacht habe, als ich gehört habe, dass er nach Dresden wechselt. Weil ich meine, in Straubing hat er gut gespielt und war davor in der NHL ganz lange bei San Jose, glaube ich. Ja, ich denke mal, in der Defensive einfach hakt's momentan ein bisschen in Dresden.
Jetzt haben sie einen neuen Torwart geholt. Olkinuora, eine Legende des Eishockeysports eigentlich schon, ist jetzt in Dresden, war in Frankfurt. Wo siehst du das Problem bei den Dresdnern, Marinos?
Ich glaube, also ich bin nicht so 100% drin, aber ich glaube schon, dass der Schritt von DL2 zu DL doch recht groß ist. Und sie haben ja dann doch letzte Saison auch viele Spieler geholt mit 2 Jahresverträgen, die sie natürlich jetzt mitnehmen mussten. Ich glaube, sie haben ja sogar noch 2, 3 Spieler, die gar nicht lizenziert sind oder noch auf den deutschen Pass warten oder gewartet haben. Und das spielt natürlich alles eine Rolle in der Kaderplanung. Dann hast du viele ältere Spieler gekauft, hast gehofft, dass das Torhüter Hudacek hinten die Nummer 1 werden kann. Jetzt wurde er schon ausgetauscht. Ist auch ein bisschen, bringt auch wieder Unruhe rein, eigentlich, die du nicht gebrauchen kannst. Ich habe da auch von Dresden-Fans gelesen, ein paar meinten, ja, man hat halt jetzt ein Opfer gesucht, um irgendwie diese schlechte Leistung zu erklären. Ich bin gespannt. Also sie müssen auf jeden Fall vorsichtig sein. Sie müssen jetzt die richtigen Schritte finden, um sich da rauszuspielen, weil sonst bist du schneller wieder unten, als du schauen kannst. Aber klar, das erste Jahr ist unglaublich schwer. Da musst du fast alles richtig machen, um zu bestehen.
Ich sehe das. Jari Pasanen sagt es ja auch immer bei der DL2, die ist besser geworden, die ist auch schneller geworden. So, jetzt hat Dresden ja ein paar Spieler aus der DL2 mitgenommen, hat auch letztes Jahr ein paar geholt, die von der DL runter sind. Ob die in der DL nochmal die Verträge bekommen würden, ist jetzt auch wieder so ein Thema. Im Endeffekt ist die Mannschaft für mich hoffnungslos überaltet. Und wenn das Spiel alles immer schneller wird, also in Bayern sagt man, die sind älter wie der Böhmerwald und irgendwo kannst du da, glaube ich, dann vielleicht auch die Punkte nicht holen und das wird vielleicht im Laufe der Saison dann auch nochmal schlimmer, weil vielleicht dann einmal die Energie fehlt. Also eine junge Mannschaft, denke ich mal, die macht vielleicht Fehler und verbessert sich dann, aber die hat zumindest die Schnelligkeit, dass sie da mithalten kann. Bei Dresden sehe ich das vielleicht nicht. Sie mögen mich Lügen strafen, aber für mich spielt da das Alter schon eine Rolle und ich denke mal, dass es da schon auf die Mixtur ankommt. Und wir haben geredet von den kleinen, wendigen, schnellen Spielern. Siege jetzt da nicht. Gehen wir von der DEL nochmal ganz kurz nach unten. Oberliga, auch da ist Länderspielpause. Schauen wir ganz kurz bloß in der Oberliga Süd. Memmingen, 1 Punkt vor Deckendorf, 1 Punkt vor Heilbronn. Dann kommt der Absteiger aus Selb auf Platz 4, auch nur 4 Punkte hinter dem ersten. Tu tut sich da schon einer hervor, der die Hannover Scorpions herausfordern kann?
Der erste Herausforderer wären ja die Hannover Indians.
Die in der Oberliga Nord vor den Scorpions sind. Und zwar mit einem Punkt Vorsprung, aber noch mit 3 Spielen mehr in der Hinterhand. Bei den Hannover Indians ist übrigens Timo Herden, ein ehemaliger Rosenheimer, im Tor und hat mit 2,18 Gegentoren im Schnitt eine hervorragende Quote und ist mit Sicherheit ein maßgeblicher Faktor, dass die Indians momentan vorne sind. Die Scorpions sind mal wieder auf Trainersuche und haben mal wieder nachgekauft an prominenten Spielern. Norman Hauner hat 12 Punkte in 12 Spielen bis jetzt errungen. Es ist alles noch nicht das Gelbe vom Ei bei den Scorpions. Aber die legen sich wahrscheinlich wieder selbst in Hacks, oder?
Nee, ich glaube, das Gelbe vom Ei waren es in den letzten Jahren nie. Ja. Irgendwas ist da immer.
Ja.
Und mal schauen, jetzt haben sie einen Trainer rausgemüsst, jetzt haben sie wieder neu verpflichtet. Es gibt Gerüchte, dass im Januar dann nochmal 2 Spieler kommen.
Mhm.
Ja, wird man sehen, wie. Ich glaube, es kommt viel darauf an, welcher Trainer jetzt kommt und was der aus der Mannschaft macht. Aber ja, sie sorgen auf jeden Fall nicht dafür, dass sie da in Lauf kommen, richtig.
Nee. An Geld fehlt es nicht anscheinend.
Gut, wenn man es hat, kann man es auch ausgeben. Ja. Aber man muss halt klug ausgeben.
Ja, lieber haben wir es, wir brauchen. Oberliga Süd, schauen wir mal auf aktuelle Star Wars-Spieler. Jannik Stein ist ausgeliehen nach Garmisch zum SC Rissersee. Hat in 7 Spielen bis jetzt schon auch 7 Punkte errungen. 5 Tore und 2 Assists. Stimmt das so? Oder war es umgekehrt? Hat auf alle Fälle einiges. 2 Tore und 3 Assists waren es wahrscheinlich. 5 Punkte. Genau. 2 Tore und 3 Assists in 7 Spielen. Aber ist doch ganz ordentlich schon für einen jungen Burschen.
Auf jeden Fall hat der, ich glaube, er kennt die Mannschaft schon ganz gut.
Er hat schon mit Förderlizenz dort gespielt.
Letztes Jahr schon per Förderlizenz dort gespielt. Mit Andi Schneider ist auch noch und Patrick Mühlberger.
Genau.
Sind 2 dabei, die er aus dem Nachwuchs ganz gut kennt. Ich glaube, da lebt man sich schnell ein und findet sich schnell zurecht.
Ja, so und entscheidend ist, dass du Spielpraxis hast, wie für jeden jungen Spieler. Okay, dann haben wir ein bisschen den Blick durch die Ligen. Es ist Länderspielpause. Deutschland Cup ist ein wichtiges Turnier im Rahmen der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Leider ist diesmal keiner mit Rosenheim-Bezug dabei in der deutschen Mannschaft. Patrick Hager ist jetzt nicht dabei. Und diejenigen, die schon fix bei Olympia sind, sofern sie nicht Verletzungsprobleme haben, die spielen ja in der NHL mit Rosenheimer Beteiligung. Philipp Gruber und Lukas Reichel. Aber wir schauen gespannt auf den Deutschland Cup, dass sich da vielleicht schon die Mannschaft herauskristallisiert, die zu den beiden Rosenheimer Jungs dazustoßen wird. Und das war Hart gecheckt, die Länderspielpausen-Folge Nummer 79. Weiter geht's mit den Star Bulls wieder am Freitag, den 14. November, im Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers. Wie wir gehört haben, eine Mannschaft, die nicht zu unterschätzen ist, mit starken Kontis. Und davor gibt's aber noch Folge 80 von Hart gecheckt in der nächsten Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Servus.
Ciao.
Servus.
Podcast schon vorbei? Dann gleich noch was einkaufen. Hart gecheckt wurde präsentiert von Prechtl Bad Aibling, Brandenburg, Raubling und Bad Fallenbach. Bis zum nächsten Einkauf und zum nächsten